vielen Dank für die nette Einladung. Und die, also aus Herrn Flassberg wäre ein ordentlicher Ökonom geworden, nicht? Ist doch klar. Ja, ich meine, wenn Sie mich einladen, ja, das wissen Sie ja, Horn, dann gehen Sie immer ein Risiko ein. Ich hoffe, ein kalkuliertes. Meine Damen und Herren, ich habe die letzten 2 Monate in New York verbracht, bin erst seit 3 Tagen wieder zurück, weil meine Frau da ein Forschungsprojekt hatte und dieses Forschungsfreisemester hatte sie dazu benutzt, dort an der New School was zu organisieren und zu machen. Und ich konnte dann, wie früher, als ich noch ganz jung war, durch die Straßen strömen tagsüber, weil sie, wie gesagt, was zu tun hatte. Und ich habe natürlich die Zeit benutzt, um auch mit einigen anderen ehemaligen Kollegen zu sprechen, auch mit Wirtschaftswissenschaftlern, Bankern, Politikern und so weiter. Und habe also auch einen ganz frischen Eindruck, wenn man so will, von den Vereinigten Staaten, was die so vom Euro halten. Es ist ganz interessant, diese Parallele. Dieses Land existiert seit über 200 Jahren als Nation. Es hat eine eigene einheitliche Währung, obwohl es natürlich unterschiedliche wirtschaftliche Bedingungen hat. Sie können das, was in Detroit sich gerade vollzieht, nicht vergleichen mit dem, was im Silicon Valley passiert. Aber niemand in den Vereinigten Staaten, niemand käme auf die Idee, jetzt dem neuen Gouverneur von Kalifornien, der die Schulden, den Schuldenberg, den ihm Schwarzenegger und seine Vorgänger hinterlassen hat, dadurch abzutragen, indem er jetzt zu Texas geht oder zu Wisconsin oder New Jersey. Das ist völlig unvorstellbar. Aber wir in Europa tun das heute. Das nur mal als Bemerkung vorneweg. Ich darf hier noch mal auf eins hinweisen. Als ich BDI-Präsident war, habe ich mich enthusiastisch und engagiert für die Einführung des Euro ausgesprochen. Das war damals nicht einfach, denn wenn ich eine Umfrage bei den ca. 110.000 Mitgliedern gemacht hätte, wäre die ungefähr so ausgegangen wie eine Umfrage bei der deutschen Bevölkerung damals oder heute. 2 Drittel wären dagegen gewesen. Es waren typischerweise die Vertreter großer Unternehmen, die sich für den Euro engagiert hatten. Und ich hatte mich damals auch dafür engagiert. Ich darf daran erinnern, die Älteren unter Ihnen, also die Herren, charmant will er auch noch sein, werden Sie vielleicht daran erinnern, die Diskussion in den 90er Jahren war ja nicht, ob wir in den Euro rein sollen. Das war eigentlich ziemlich klar. Die Diskussion war, wer soll mit uns in den Euro oder wer darf mit uns in den Euro. Und ich erinnere mich noch sehr gut an eine Diskussion mit dem damaligen Ministerpräsidenten von Bayern, Stoiber und ähnlichen Leuten, die um Gottes Willen die Italiener nicht dabei haben wollten. Oder die Spanier, das traute man denen ja gar nicht zu. Und ich wurde damals gebeten von Weigel, weil er eben auch Wert auf die Unterstützung des BDI legte, mal eine Position abzugeben, was wir dann von Spanien und von Italien halten. Und ich bin dann mit einer Wirtschaftsdelegation, ich erinnere mich noch sehr gut, das war in dem Flugzeug von Herrn Pirch, der war damals mein Vizepräsident für die Automobilindustrie, und anderen Leuten sind wir erstmal nach Rom geflogen, haben den damaligen Ministerpräsidenten Prodi besucht und dann nach Madrid. Und da haben wir Aznar besucht, den damaligen Präsidenten von Spanien, und haben uns überzeugen lassen, dass der Euro eine interessante und positive Nebenwirkung hat. Nämlich die beiden Regierungen konnten damals ihr Volk von gewissen Reformen überzeugen, die sie ohne diese Vision des Euro gar nicht hätten durchsetzen können. Also in Italien setzte plötzlich erstaunlicherweise eine große Disziplin ein, auch beim Budget. Und in Spanien wurden die ersten Grundlagen für eine Reform des Arbeitsmarktes gelegt, die sich dann später auch sehr positiv in Spanien auswirkte. Die Arbeitslosenrate ging von 20% auf 7% zurück. Wir kamen zurück und sagten, jawohl, die beiden Länder sollten nach unserer Meinung auch mit rein. Aber wir waren nicht in Athen und auch nicht in Lissabon, das muss ich sagen. Inzwischen, will ich mal einen Sprung machen, halte ich die Entscheidung für den Euro für einen großen Fehler. Und ich will Ihnen das auch gern kurz begründen. Wenn Sie sich mal überlegen, was damals die Bedingungen waren, unter denen wir zugestimmt haben, wenn ich sage wir, dann meine ich der Deutsche Bundestag, die deutsche Bevölkerung. Übrigens auch die Vertreter aller Medien oder der meisten. Die Bedingungen waren zum Beispiel, dass niemand die 3%-Grenze überschreiten darf, dass niemand die 60% Gesamtverschuldungsgrenze überschreiten darf. Die Bedingung war, dass nur Länder rein sollen, die langfristig und nachhaltig sich dafür qualifiziert hatten. Die Bedingung war natürlich, dass wenn ein Land in eine Schieflage gerät, sich selbst helfen muss und um Gottes Willen keinen Anspruch auf Hilfe von anderen Ländern hat, die berühmte No-Bail-Out-Klausel. Meine Damen und Herren, alle diese Bedingungen sind verletzt worden. Es gab zum Beispiel insgesamt 92 Verletzungen allein der 3%-Regel. Also 92 Mal haben Länder beziehungsweise in so und so vielen Jahren diese Regel verletzt. Und hier kommt eine weitere Verletzung des Paktes. Das blieb ohne Konsequenzen. Die waren ja vorgesehen. Und das war auch eine der Bedingungen, insbesondere übrigens der Deutschen. Nichts von diesen Bedingungen hat gegolten. Übrigens, die Verletzung zu den größten Sündern gehörten dann Jacques Chirac und Gerhard Schröder, um es mal auch personell festzumachen, fanden statt zu einer Zeit, wo es keine Naturkatastrophen gab oder irgendwelche Wirtschaftskrisen, die ja eigentlich eine Voraussetzung für sowas gewesen wären. Und das erste Mal bin ich nervös geworden im Jahre 2000. Das hat die Süddeutsche Zeitung vor kurzem auch nochmal ausgegraben. Darüber habe ich mich auch gefreut. Ich habe es selbst vergessen, sonst hätte ich es in meinem Buch auch nochmal sozusagen präsentiert. Im Jahre 2000 habe ich als BDI-Präsident gegen die Aufnahme von Griechenland protestiert. Weil schon aufgrund der damaligen Zahlen, der getürkten Zahlen, ich wusste nicht, dass Griechen Türken können, aber dass schon damals aufgrund der vorgelegten Zahlen die Nachhaltigkeit überhaupt nicht demonstriert war. Und es gab viele Fachleute, die damals Herrn Eichel gesagt haben, sie dürfen nicht rein, Griechenland darf nicht rein. Aber Jacques Chirac und Gerhard Schröder haben gesagt, die Wiege der Demokratie muss natürlich am Anfang dabei sein. Und im Übrigen sind es ja nur 3% des Gesamtvolumens, da kann nichts passieren. Man hat übersehen, was jeder Skifahrer weiß, dass sie eine Lawine auch mit einem Schneeball auslösen können und das ist passiert. Dann kam die Verletzung, insbesondere durch Deutschland. Herr Eichel hat dann plötzlich gesagt, ach, man soll das doch mit den 3% nicht so genau nehmen. Warum nicht 3,1? Es wurden dann 3,4. Und dann hat Jacques Chirac gesagt, was die Deutschen dürfen, dürfen wir doch auch. Und dann haben die beiden sich geeinigt, dass der eine aufpasst, dass der andere nicht bestraft wird. Das ist dann auch passiert. Und so weiter. Und letzten Endes habe ich die Geduld verloren bei dem Rettungspaket, dem ersten im letzten Mai, wo die No-Bail-Out-Klausel auch noch gekippt wurde. Und der Rest ist Geschichte. So, und jetzt verstehe ich nicht. Ich verstehe durchaus. Und ich weiß, dass es eine Menge Leute gab, die damals gegen den Euro waren und mit denen ich damals die Klingen kreuzte. Auf solchen Veranstaltungen habe ich mich immer hingestellt gegen die Stabattis und Hankels und wie sie alle heißen. Auch gegen einige Wirtschaftswissenschaftler, das waren ja nicht wenige. Und habe für den Euro gekämpft und ihn versucht zu vertreten. Und was ich nicht verstehe, ist, dass es immer noch die gleichen sind, die heute dagegen sind, die damals schon dagegen waren. Und das sind immer noch die gleichen sind, die heute dafür waren und die damals dafür waren. Es gibt nur einen, der sagt, ich habe einen Fehler gemacht, das bin ich. Wenn ich das mal so sagen darf. Und ich habe auch festgestellt, dass es in Deutschland durchaus schwieriger ist, einen Fehler zu machen, als ihn zuzugeben. Das kann man nicht. Und das Erste, was ich finde, was auch sauber wäre, ist, dass wir zugeben, dass der Euro nie gekommen wäre, wenn auch nur eine dieser Bedingungen, die ja alle verletzt wurden, wenn auch nur eine dieser Bedingungen nicht vorhanden gewesen wäre. Das müssen wir mal zugeben. Jetzt kann man natürlich pragmatisch sein, wie Frau Merkel, und kann sagen, jetzt sind wir mal in dieser Situation und was machen wir jetzt? Das ist durchaus eine vernünftige, finde ich, Reaktion und sie ist auch plausibel. Jetzt sind wir mal in der Situation, das nützt nichts, dass Sie zurückblicken, Herr Henkel, was machen wir jetzt? Jawohl, einverstanden. Nur, wenn man vor dieser Situation steht, muss man doch auch wissen, wieso man in diese hineingekommen ist. Und das wird hier nicht diskutiert. Nicht, jetzt wird also ein Pakt für Wettbewerbsfähigkeit verabschiedet, nicht, das haben Sie ja gelesen. Ich muss Ihnen sagen, das ist lächerlich. Es ist für mich absurd anzunehmen, dass so ein Pakt ohne jede Verbindlichkeit, dass sich diese 17 Euro-Länder jetzt in Zukunft daran halten. Wenn sie sich an die Konvergenzkriterien, die verbindlich waren, nicht gehalten haben, das verstehe ich nicht. Deshalb ist für mich jedes System, was jetzt auf den Tisch kommt, was nicht eine inhärente Disziplin hat, unglaubwürdig und absurd. Und das glaubt auch niemand. Und hier ist ja jemand von der Presse. Ich verstehe die deutsche Wirtschaftspresse auch nicht mehr. Da gibt es zwar einige Zeitungen, vor allen Dingen die FAZ, aber nicht nur die, die immer wieder darauf hinweist, dass das ja alles gar nicht funktionieren kann. Aber eine Alternative habe ich noch nie von jemandem vorgelegt bekommen. Nicht eine. Ich habe eine vorgelegt und die habe ich in den letzten Monaten auch vertreten. Und in diesen vielen Diskussionen, die ich hatte, muss ich sagen, die ist nach meiner festen Überzeugung eine wirkliche Alternative. Sie wird keine Chance haben, das weiß ich auch. Die Frage hier ist ganz klar, der hat eine Zukunft, die Frage ist nur welche. Wir laufen jetzt in eine Transferunion hinein. Dieses semantische Geplänkel ist auch eine Beleidigung des Verstandes. Allein die Tatsache, dass die Bundesbank jetzt zum ersten Mal eine um 800 Millionen Euro reduzierte Überweisung an den Finanzminister gemacht hat, aufgrund von Rückstellungen bzw. Abschreibungen, die sie machen musste wegen dieser ganzen Garantien, zeigt doch, dass wir drin sind. Und Herr Schäuble macht das, ich finde, rhetorisch hervorragend und geschickt. Da kann man viel von lernen. Nicht? Er sagt, ja, die Deutschen müssen demnächst ein bisschen mehr zahlen. Vorher hat er immer gesagt, sie müssten nichts zahlen. Keiner in der Presse, nirgendwo habe ich einen Aufschrei gehört, gesagt, Moment mal, Sie haben doch immer gesagt, wir zahlen gar nichts. Und jetzt sagen Sie, wir müssen nur ein bisschen mehr zahlen. Das ist nicht aufgefallen. Und gestern hat er gesagt, was heißt hier Transferunion? Wir waren doch immer schon solidarisch in Europa. Auch mit diesem rhetorischen Trick hat er also versucht, den Kohäsionsfonds und das, was wir für die Landwirtschaft tun und für gewisse Regionen, davon hat ja auch Ostdeutschland profitiert, das hat er jetzt plötzlich gleichgesetzt mit dem System, in dem wir hineinkommen. Da ist ein gewaltiger Unterschied, meine Damen und Herren. Der Kohäsionsfonds und Ähnliches sind gedeckelt. Sie sind für einen gewissen Zweck und sie werden demokratisch jedes Jahr durch gewählte Gremien verabschiedet. Das ist ja hier gar nicht der Fall. Wir wissen ja gar nicht, was da alles auf uns zukommt. Und jetzt haben wir mal ganz kurz die Summe verdoppelt. Und dafür hat Frau Merkel jetzt, da kommt sie nach Hause mit dem großen Erfolg, diesen Stabilitätspakt durchgesetzt. Ja, man muss sich das mal vorstellen, was das bedeutet. Da sagt sie jetzt, die Belgier sollen doch ihre Löhne, ihre Mitarbeiter oder ihre Angestellten und Arbeiter anders bezahlen. Sie alle kennen die Kopplung in den belgischen Tarifverträgen zwischen Inflation und den Gehaltserhöhungen. Ja, niemand in der Presse hat gesagt, das ist aber komisch. In Deutschland glauben wir an die Tarifautonomie. Und sowohl Gewerkschaften als auch Arbeitgeberverbände verbeten sich und würden protestieren, wenn sie diese Bemerkung in Deutschland macht, aber gegenüber Belgien darf sie die machen. Und wir sagen, ach, das zeigt ja, wie hart sie durchgreift. Und die belgischen Zeitungen jaulen auf und sagen, was bildet die Frau sich ein, uns vorschreiben zu können, was wir machen sollen. Das wird aber berichtet in Deutschland und ist ein weiterer Beweis für ihre Härte. So dass wir also in dieser verrückten Situation ist, dass die Deutschen glauben, sie vertritt unsere Interessen toll und mit großer Effizienz. Und die Ausländer glauben das auch. Nur haben sie eine andere Meinung. Die Studenten, die in Athen protestieren und die Arbeitslosen, die in Madrid auf die Straße gehen, schimpfen ja nicht nur gegen die Sparpakete, die sie jetzt alle machen müssen, sondern sie schimpfen auch auf Deutschland. Denn sie sagen, Moment, warum müssen wir all dieser teutonischen Disziplin folgen? Meine Damen und Herren, die Alternative ist da. Sie ist nicht einfach. Es ist unverantwortlich von jemandem, und das wäre es auch von mir, zu behaupten, dass es einen einfachen Ausweg aus dieser Situation gäbe. Den gibt es nicht. Aber es ist mindestens so unverantwortlich, wenn sich alle Leute hinstellen, einschließlich der Wissenschaftler und der Leute aus den Medien, da ist es eigentlich am allerunverantwortlichsten. Und die sagen, es gibt keine Alternative. Das ist auch unverantwortlich. Und eine gäbe es, es gibt mehrere. Nicht? Es gibt welche, die der Markt herbeiführen kann. Das wäre das Chaos. Das ist eine nicht unwahrscheinliche. Da nützen auch all diese Verabredungen nichts, wenn jetzt Italien auch mal auf den Block kommt. Wenn Berlusconi weg ist, ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering. Es wäre auch eine, die ich vorschlage, dass sich nämlich 4 oder 5 Nordländer, wie ich sie mal nenne, verabschieden aus dem Euroraum und einen eigenen Euro bilden. Ich habe ihn mal Nordeuro genannt. Das mit dem Norden muss man nicht geografisch und allzu eng sehen, aber es ist zufälligerweise so. Sie können das mit dem Norden definieren. Sie können das definieren, das sind die Länder, die AAA geratet sind. Das sind nämlich diejenigen, die jetzt zahlen müssen. Sie können auch sagen, das sind die Länder, die dagegen waren, dass die Europäische Zentralbank diese seltsamen Schrottpapiere aus den südlichen Ländern übernahm und übernehmen müssen. Sie können das auch so definieren. Sie können das auch so definieren, das sind die Länder, die eigentlich größte Bedenken bei der jetzigen Aufstockung des Rettungsschirms haben. Sie können auch sagen, das sind die Länder, wenn man mal jetzt Frankreich außen vor nimmt, nach meiner Meinung ist das reine Taktik. Ich habe dort 11 Jahre lang gelebt. Also das sind die Länder, die gegen den Eurobond sind. Also es gibt genug Möglichkeiten, das abzugrenzen. Das hätte natürlich Folgen, über die wir auch diskutieren müssen. Klar, alles hat Vor- und Nachteile, auch mein Vorschlag. Die eine ist der berühmte Sturm auf die Banken. Der wird unter diesem Vorschlag nicht stattfinden können, weil der Euro erhalten bleibt. Die EZB reduziert die Volumen und natürlich werden höhere Zinsen bezahlt. Und da kann jeder wie auch heute entscheiden, geht er mit seinem Geld in ein Land, wo hohe Zinsen sind, ein gewisses Abwertungsrisiko, oder tut das nicht? Mit dieser Logik hätten wir alle schon unser Geld in Zürich anlegen müssen, meine Damen und Herren. Das zweite, finde ich, totale Totschlagargument ist das, was gern von allen so, und ich finde, relativ ohne Reflexion benutzt wird. Das ist das Argument, die Deutschen profitieren am meisten vom Euro. Meine Damen und Herren, das ist nun wirklich ein Mythos sondergleichen. Lassen Sie mich mal darauf klar und deutlich sagen. Erstens hat unsere Abhängigkeit von der Eurozone seit Einführung des Euro, die ist gesunken und nicht gestiegen. Sie war mal 44%, ist jetzt noch 41%. Zweitens profitieren wir natürlich vom europäischen Binnenmarkt, aber da haben wir mit dem Euro nichts zu tun. Wir exportieren doch auch nach Polen oder nach Dänemark oder nach Schweden oder nach Norwegen oder oder in die Schweiz, übrigens in steigendem Maße auch in andere Länder, die mit dem Euro gar nichts zu tun haben, wie China und Indien. Also man soll bitte mit der Wahrheit hier bleiben. Was stimmt ist, dass wir als Teil des Euro profitieren von einer gewissen Abwertung des deutschen Teils des Euro. Das stimmt. Und insofern sind unsere Exporte im Augenblick relativ einfach, weil der Euro natürlich auf einem anderen Niveau ist. Wenn der Durchschnitt der Italiener und der Deutschen, der Spanier und der Holländer ist, dann ist es klar, dass hätten wir die Mark noch, wäre die wesentlich höher. Und hätten wir einen Nordeuro, wäre der auch höher. Das heißt, der Export wäre natürlich unter Druck, das will ich gern zugeben. Aber was man vergessen hat, ist, dass wir inzwischen ja nicht nur Export-Vize-Weltmeister geworden sind oder geblieben sind, möchte ich mal sagen. Wir waren das übrigens auch schon vor dem Euro. Wir sind auch Import-Vize-Weltmeister geworden. Wir importieren heute so viel wie in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik noch nie zuvor. Im letzten November, das sind die neuesten Zahlen, ein absoluter Rekord. Und was die deutsche Industrie betrifft, ich bin in einigen Aufsichtsräten, immer mehr von dem, was wir exportieren, haben wir vorher importiert, inzwischen 45%. Also auch hier wäre der Einfluss einer Aufwertung relativ moderat. Er wäre da, abzustreiten wäre absurd. Aber er wäre natürlich da, aber er wäre nicht so, wie die Chaos-Theoretiker uns das darlegen wollen. Und schließlich möchte ich auch darauf hinweisen, dass es doch irgendwie absurd ist, wenn die deutsche Exportindustrie auf der einen Seite, ich übertreibe mal so ein bisschen, um das Bild zu malen, die Wirtschaft in Italien, in Spanien, in Portugal, in Griechenland in den Boden rammt und dann der Steuerzahler oder dessen Kinder die Folgen dieser Politik in diesen Ländern dafür aufkommen muss. Eigentlich müsste das eigentlich erwarte ich von den Sozialdemokraten, dass sie mal aufschreien. Und jetzt der letzte Punkt. Wie wollen Sie denn sonst eigentlich jemals in diesen Ländern wieder nach oben kommen? Und das ist das, was ich auch gelernt habe. Wie gesagt, zwei Sachen habe ich gelernt. Das eine ist, dass die Politik sich an die Vorgaben nicht hält. Und das andere ist, dass der Euro selbst ursächlich mit der Schwäche in Europa, in Südeuropa zusammenhängt. Das habe ich nicht vorher gewusst. Das gebe ich gern zu. Die Politiker in Griechenland hätten nie diese Milliarden aufnehmen können, wenn nicht zu deutschen Zinssätzen. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Die Immobilienblase in Spanien hätte nicht entstehen können, wenn die Bank of Spain, wie früher möglich, die Zinsen nach oben gesetzt hat. Das konnte sie nicht. Ein Webfehler dieses einheitlichen Euros in unterschiedlichen Konjunkturgebieten ist doch der gleiche Zinssatz. Also muss das passieren. Und schließlich, das, was wir gern gesehen haben damals, dass die Italiener und was weiß ich nicht mehr abwerten können und damit der deutschen Industrie große Schwierigkeiten machen, erweist sich jetzt als der Hauptgrund dafür, dass sie nicht mehr konkurrenzfähig sind. In der Produktivität hinken die inzwischen 30% hinter uns her. Vor dem Euro war Italien der drittgrößte Lieferant Deutschlands. Heute sind sie auf Platz 5 abgesackt. Sie sind nicht mehr konkurrenzfähig. Und jetzt wollen Sie mir erzählen, dass man mit den deutschen Sparpaketen, die diese Länder oder mit der deutschen Sparphilosophie diese Länder in die Lage versetzt, wieder konkurrenzfähig zu werden, null Chance, null. Also das glaubt kein Mensch. Ich tut mir leid. Das glauben die Leute ja selbst nicht mehr. Nicht in Spanien, vor allen Dingen auch jetzt in Portugal und in Griechenland sinkt das Bruttoinlandsprodukt, die Arbeitslosigkeit steigt, die Insolvenzen steigen und was passiert? Die Steuerbasis schrumpft. Ich verstehe gar nicht, wie man annehmen kann, dass die durch eine sogenannte interne Abwertung in der Lage sein sollen, auf ein Produktivitätsniveau zu kommen, was sie wieder wettbewerbsfähig macht. Das geht nicht. Mit einem eigenen Euro ginge das, mit dem, den wir ihnen ließen. Sie könnten abwerten. Und das ist genau das, was sie brauchen. Und ich habe auch gemerkt und gelernt, dass wir in Europa zwei durchaus differenzierbare, aber auch identifizierbare Wirtschaftskulturen haben. Den Norden mit einer unglaublichen Aversion gegen Inflation, gewöhnt an Aufwertungen, wir hatten 17 Aufwertungen in der deutschen Mark, und der Süden, der eine größere Toleranz gegenüber der Inflation hat, aber abwerten kann, das auch jahrelang erfolgreich gemacht hat. Hier ist mein Vorschlag, meine Damen und Herren. Und ich weiß, das ist schwer, was ich da vorschlage. Und ich weiß, dass die gesamte Politik auf einem anderen Weg ist. Aber der Weg, den die Politik heute einschlägt, der führt zu einer Gleichmacherei in Europa, der führt zu einer Aushebelung des Wettbewerbs innerhalb Europas, ganz davon abgesehen, dass er dazu führt, dass die Deutschen demnächst wesentlich mehr Zinsen zahlen müssen, auch der deutsche Steuerzahler, und dass wir für die Schulden anderer Länder in Regress genommen werden. Das ist nicht so schlimm wie die Tatsache, dass aus einer Wettbewerbsgemeinschaft, wie sie mal angelegt war, jetzt eine Transfergemeinschaft kommt. Und was das bedeutet, das können wir am deutschen Finanzausgleich hervorragend demonstrieren. Ich nenne Ihnen mal das aktuelle Beispiel aus diesem Wahlkampf in dieser Stadt. Herr Wowereit verspricht, Kindergärten sollen nichts kosten. Finde ich prima, finde ich ehrlich gesagt auch besser als die Studiengebühren kostenlos zu machen. Gleich fertig. Und was passiert? Wer bezahlt das? Das bezahlen die Steuerzahler in Baden-Württemberg, in Hessen und Bayern. Dort kosten Kindergärten aber was. Was passiert? Die drei Ministerpräsidenten sagen, das ist über uns auch kostenlos. Und das passiert bereits. Die ersten Reden haben wir ja schon gehört. Nicht? Wieso sollen wir denn mit 67 in Rente gehen in Deutschland? Warum? Wenn die Griechen das mit 54 machen. Da nützen auch irgendwelche Deklarationen auf einem Wettbewerbspapier von Frau Merkel unterschrieben und den anderen 16 nichts. Deshalb bin ich dafür, hier umzukehren und dafür zu sorgen, dass wir ein wettbewerbsfähiges Europa bekommen. Und wettbewerbsfähig wird man, das habe ich überall gelernt, das wissen Sie auch vom Sport, vom Fußball, von der Kultur und natürlich von den Unternehmen, wo Sie arbeiten. Wettbewerbsfähig wird man dann, wenn man den Wettbewerb organisiert. Wenn man ihn aber aushebelt, wird man es nicht. Und der wirkliche Nachteil dieser Transferunion ist die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Regionen. Und deshalb stelle ich mich hin und sage, ich habe damals einen großen Fehler gemacht und es wird Zeit, ihn zu korrigieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.